SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema der Studienkompass Folge 2 Physik. Wir bringen in der SWR 2 Aula eine Reihe, gedacht für Schüler und Schülerinnen, die das Abi hinter sich haben und die sich nun fragen, was tun? Was soll ich, wenn es auf die Uni geht, eigentlich studieren? Wir wollen bei der Beantwortung der schwierigen Frage helfen. 11 Aula-Autoren und Autorinnen geben jeweils Auskunft über ihr Fach, zeigen, was man mitbringen muss, um es zu studieren, was man mit dem Bachelor oder Master anfangen kann, wie das Studium genau aufgebaut ist. Es geht um Grundlagenfächer, um Chemie, Mathematik, Germanistik oder um, wie heute, Physik. Alle Vorträge sind übrigens ab dem 15. April auch online erhältlich. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage swr2-studienkompass. Heute also geht es um Physik. Autor ist Professor Metin Tolan von der Technischen Universität Dortmund.
Ich selber bin zu der Physik eigentlich gekommen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich eigentlich gar nicht über Physik nachgedacht habe. Ich bin als kleines Kind schon dazu gekommen, über eine wesentliche Frage, die mich interessiert hat. Man muss wissen dazu, ich bin 1965 geboren, die 60er Jahre, Ende der 60er Jahre, das ist ja sozusagen im Apollo-Zeitalter bin ich geboren. Und schon als kleines Kind war deswegen der Weltraum und das Weltall bei uns eigentlich immer präsent. Zum Beispiel ist das Jugendereignis, an das ich mich erinnern kann, also sozusagen das früheste Ereignis, wenn sich das mal jeder fragt, was ist das früheste Ereignis, an das man sich wirklich noch erinnern kann, das ist bei mir die Mondlandung. Denn ich weiß noch genau, wie meine Mutter uns Kinder aufgeweckt hat und wir mussten zu den Nachbarn rüber, weil wir hatten damals kein Fernsehen, 1969, wir mussten zu den Nachbarn rüber und da die Mondlandung uns angucken, weil das angeblich wichtig ist. Und daran kann ich mich noch erinnern, also weil das, sonst wird man ja als Kind nicht so in der Nacht geweckt von den Eltern. Und das hat aber trotzdem auch das Interesse geweckt und mich hat eigentlich interessiert eine wesentliche Frage, die mir auch gezeigt hat, dass Physik wirklich eine Wissenschaft ist, die auch Überraschungen beinhaltet und zwar ganz offensichtliche Überraschungen. Nämlich als Kind habe ich mich gefragt, woher man das eigentlich weiß, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Denn es war ja gerade bei diesem Apollo-Zeitalter dann auch eben, wie gesagt, das Weltall war Thema. Und eigentlich, wenn man als Kind rausguckt, morgens geht die Sonne auf, sie bewegt sich über den ganzen Himmel, abends geht sie unter und ihnen wird erzählt, die Erde dreht sich um die Sonne und die Sonne steht still sozusagen. Und das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Also, weil eigentlich alles, was man beobachtet hat, sprach ja genau dagegen. Es sollte ja eigentlich genau andersrum sein. Und dann fragt man natürlich seine Eltern. Habe ich auch getan. Antwort von der Mutter war, das steht so in der Zeitung. Sie konnte mir auch nicht erklären, woher man das eigentlich weiß, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Und das hat noch sehr lange gedauert, bis ich das dann überhaupt herausgefunden habe. Denn man muss sich das ja so vorstellen, das war nicht so wie heute. Da würde man einfach, selbst wenn man, was weiß ich, 10 Jahre alt ist oder so, würde man Google befragen, würde das in sein Smartphone oder auf seinem Laptop eintippen und würde sagen, Erde, Sonne, woher weiß man das, dass sich die Erde um die Sonne dreht? Nein, damals musste man in Büchern nachgucken. Das war aber auch nicht so gut. Wir hatten solche Bücher nicht zu Hause. Ich bin in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen, Lensahn in Ostholstein. Das ist ein Ort, der hat 5000 Einwohner. Da gibt es dann eine öffentliche Bibliothek. Auch da gab es nicht die entsprechenden Bücher. Dann habe ich in der Grundschule meine Lehrer gefragt. Meine Schulkameraden wussten das sowieso nicht zu beantworten. Meine Lehrer aber auch nicht. Auch die konnten mir nicht sagen, woher man das eigentlich weiß. Ich meine, mir war schon irgendwie klar, dass man hier nicht einer gigantischen Intrige aufsitzt, dass alle das Falsche glauben, aber irgendworan musste man sich das doch erkennen können. Erst in der 7. Klasse hat mein Physiklehrer geschafft, mir das zu erklären. Der hat nämlich gesagt, Mensch, guck doch mal abends raus, du musst anderen Planeten sehen, zum Beispiel den Mars am Himmel. Der hat mir genau gesagt, wo ist der Mars am Himmel, und dann guckst du immer raus zur selben Uhrzeit, durch euer Wohnzimmerfenster, so wo man den Mars sieht, und dann machst du einen kleinen Punkt auf das Fenster zur selben Zeit. Und dann guckst du dir mal die Linie an, die dann entsteht, wenn du diesen Punkt auf dem Fenster sozusagen immer weiter verfolgst. Und die Linie, die da entsteht, ist eine Schlaufe. Also der Mars scheint zunächst vorwärts zu laufen, dann scheint er stehen zu bleiben, dann scheint er rückwärts zu laufen und dann scheint er wieder vorwärts zu laufen. Man sieht also so eine kleine Schlaufe, und das ist natürlich jetzt auch wieder ganz schwierig zu erklären. Denn warum sollten Planeten eine Schlaufe machen? Und das kann man eben nur erklären, wenn man annimmt, dass die Sonne in der Mitte ist. Dann kommen irgendwelche anderen Planeten, aber dann kommt irgendwann mal die Erde und hinter der Erde ist der Mars. Und es ist jetzt so, dass die Erde mal den Mars vor sich, mal sieht man den Mars vor sich, dann überholt man den Mars, dann bleibt er sozusagen am Himmel stehen und dann ist man vor dem Mars, dann sieht man ihn hinter sich und so kommt es zu dieser Schlaufe am Himmel. Das heißt, man kann nur verstehen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, wenn man einen dritten Planeten sich dazu anguckt und dessen komische Bahnen sich dann etwas genauer analysiert. So ist das auch historisch übrigens passiert. Wenn man dann, als ich dann größer wurde, habe ich gesehen, dass die Menschen haben ja ziemlich lange dafür gebraucht, um diese Frage endgültig zu beantworten. Aber das war natürlich schon spannend. Ich meine, das war schon spannend. Das hat mich immer wieder fasziniert. Und das ist schon spannend zu sehen. Man sieht etwas, was ganz offensichtlich am Himmel sich abspielt. Und die Wirklichkeit ist doch ganz anders. Und die Wirklichkeit kann objektiv sozusagen von der Physik aufgeklärt werden. Das ist das, was Physik leisten kann. Physik leistet oder gibt Erklärungen für Sachen, die man in der Natur beobachtet. Und das ist das Grundprinzip der Physik, dass man mit Hilfe von Experimenten, die man überall machen kann, zum Beispiel Beobachten von Planeten, Daten sammelt und diese Daten dann mit einer theoretischen Vorstellung, in diesem Fall Erde dreht sich um die Sonne oder Erde steht im Mittelpunkt, abgleicht und guckt, welches der Modelle kann meine Daten am besten erklären. Das ist das Prinzip, was in der Physik ja nicht nur im Altertum vorherrschte, sondern schon immer vorherrscht und auch heute noch vorherrscht, Experimente durchzuführen. Diese Experimente versuchen mit Modellvorstellungen zu erklären und dann auch zum Beispiel aus diesen Modellen weitere Vorhersagen zu machen. Auch das kann die Physik. Die Physik kann Vorhersagen machen. Wenn ich einen Fußball zum Beispiel schieße mit einer bestimmten Geschwindigkeit unter einem bestimmten Winkel, schieße ich den vom Fußballplatz ab. Wenn ich jetzt den Fußball kenne, ich weiß, wie schwer der Fußball ist, wenn ich weiß, ja, welcher Wind gerade weht, dann kann ich genau berechnen, wie dieser Fußball sich in der Luft bewegt und wie weit der Fußball geschossen wird. Und wenn ich ihm noch einen Drall gebe, dann kann ich auch berechnen, welchen Bogen der Fußball fliegt. Ich kann also sozusagen dann, wenn ich die Sache verstanden habe, kann ich eine Sache sogar voraussagen, wie sie sich weiterentwickelt, wie sie wirklich passieren wird. Und das ist natürlich eine weitere Sache, die sehr faszinierend ist. Die Physik ist eine Wissenschaft, sage ich immer, die Voraussagen macht, die auch wirklich eintreten. Das ist ja nicht bei jeder Wissenschaft so. Bei der Physik ist es aber so. Das ist ja sogar das Markenzeichen der Physik. Und das hat mich wirklich fasziniert. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das fasziniert mich bis zum heutigen Tage an der Physik, dass die Physik eine Wissenschaft ist, die nicht vom Glauben lebt, sondern da geht es um, ja, wie man manchmal in einem berühmten Magazin ja sagt, Fakten, Fakten, Fakten. Und die muss man versuchen, mit einer Modellvorstellung zu erklären. Und das Interessante ist, dass die Physik angefangen hat mit dem Himmel, weil am Himmel laufen die Vorgänge quasi, ja, ich würde mal sagen, unbeeinflusst ab. Erst als Isaac Newton 1687 verstanden hat, wie das am Himmel abläuft, konnte er dann auch die Grundgesetze der Mechanik auf der Erde herausfinden und hat die dann auch wirklich zu Papier gebracht. Und es ist kein Zufall, dass die industrielle Revolution, also unsere technische Welt, wie wir sie heute vorfinden, zu diesem Zeitpunkt ihren Ursprung nahm. Ende des 17. Jahrhunderts, wenn man mal in die Geschichtsbücher guckt, dann wird man sehen, da hat es die ganzen Erfindungen gegeben, weil man da die physikalischen Grundgesetze der Mechanik, also dessen, was um uns herum passiert, zum ersten Mal wirklich sauber entdeckt hatte. Und auch die waren wieder anders, als man das vermutet hat. Nur als ein Beispiel. Ein Axiom von Newton ist, dass eine Kraft immer dann wirkt, wenn sich eine Geschwindigkeit eines Körpers ändert. Wenn sich die Geschwindigkeit nicht ändert, dann wirkt auch keine Kraft. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis, die eigentlich vollständig gegen unsere Intuition ist. Denn das würde ja heißen, wenn ich mich in mein Auto setze, ja, da muss ich doch, selbst wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit mich bewege, muss ich doch den Motor immer laufen lassen. Die Geschwindigkeit ändert sich dann doch nicht. Trotzdem muss der Motor doch immer eine konstante Kraft aufbringen. Und nach Newton ist das aber so, dass auf mein Auto keine Kraft wirkt. denn es ändert sich ja keine Geschwindigkeit. Nur wenn sich eine Geschwindigkeit ändert, wirkt eine Kraft. Ja, das Rätsel der Lösung ist, es ist tatsächlich auch so. Auf mein Auto wirkt insgesamt keine Kraft. Der Motor muss nämlich immer genau die Kraft aufbringen, die durch die Reibung verloren geht, sodass die Summe der beiden Kräfte null ist. Das heißt, man musste erst mal erkennen, dass immer wenn ich eine Kraft aufbringe, um mich mit konstanter Geschwindigkeit zu bewegen, dann muss es irgendwo noch eine zweite Kraft geben, die diese Kraft gerade aufhebt, weil die Geschwindigkeit konstant ist. Erst wenn ich die Geschwindigkeit verändere, dann wirkt erst die Kraft. Auch hier wieder etwas, was man so eigentlich gar nicht gedacht hätte. Aber so ist es. Das kann man durch Experimente wirklich nachweisen. Und das zeigt wieder, wie verblüffend Physik ist, obwohl man jetzt hier gar kein so verblüffendes Beispiel gewählt hat. Und das macht die Faszination der Physik wirklich aus. Also das heißt, die Physik ist wirklich in der Lage, Probleme zu lösen, des Alltags natürlich, aber auch bis hin in unsere Mikroelektronik. Jede Erfindung, die Sie wieder auf Ihrem Schreibtisch vorfinden, Ihr noch kleineres Smartphone oder Ihr noch schnelleren Laptop, basiert darauf, dass man ein Grundbausteinchen in der Physik wieder neu erkannt hat. Denn die wesentliche Theorie, um solche Sachen zu erklären, ist die Quantentheorie. Aber wenn Sie zum Beispiel so eine schöne kristallklare Anzeige haben wollen, wie auf meinem Handy, dann geht das nur mit organischen Leuchtdioden. Und warum man solche organischen Moleküle wirklich auch zum Leuchten bringen kann in verschiedenen Farben, das haben Physiker herausgefunden in den letzten 20, 30 Jahren. Und das zieht dann irgendwann mal in unseren Alltag ein. Oder nehmen Sie als noch plakativeres Beispiel die Festplatten, die wir heute haben. Heute leben wir ja in einer Zeit, da kriegen wir unsere Festplatten fast gar nicht mehr voll mit Daten. Das war auch mal anders. Das haben wir zu verdanken der Erkenntnis von Herrn Grünberg mit dem riesen Magnetowiderstand. Dafür hat es 2007 den Nobelpreis gegeben. Dieses Prinzip musste man erst erkennen, um Daten so eng speichern zu können auf so einer Festplatte, wie wir es heute haben, damit wir ganze Filme auf Datenträger bringen. Also Physik finden Sie an jeder Stelle im Leben. Und das ist das, was die Physik so anziehend macht. Das ist das, was Physik eigentlich, was heißt eigentlich, das ist das, was Physik spannend macht. Und deswegen betreiben das auch viele Menschen. Und deswegen ist das auch für die Gesellschaft natürlich von ganz großer Relevanz. Das, was Physiker machen, das finden Sie eben Jahre später auf Ihren Schreibtischen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel gerade 100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein feiern, dann muss man immer wissen, diese Relativitätstheorie nutzt jeder, der ein Navigationssystem nutzt. Nutzt jeder, der also heute sein Handy aufklappt und mit Google Maps irgendwo sieht, wo er sich gerade befindet, der nutzt die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, weil diese präzise Ortung geht nämlich über präzise Zeitsignale und dadurch, dass die Zeit sich leicht verändert, wenn sie sich in der Nähe einer großen Masse wie der Erde befinden, nur wenn man diese Veränderung mit berücksichtigt, kriegt man Navigationsgeräte, die wirklich so genau sind wie die, die wir haben. Würde man das nicht berücksichtigen, könnte man kein Navigationsgerät bauen, was genauer die Position auf der Erde anzeigt als ungefähr 1 Kilometer. Das heißt also, wenn Sie dieses physikalische Prinzip nicht erkannt hätten, vor 100 Jahren, was übrigens zunächst mal völlig nutzlos war, und Sie heute jemandem gesagt hätten, dem Ingenieur, bauen Sie mir mal ein Navigationssystem. Der hätte auch ein paar Uhren irgendwie ins Weltall geschickt und hätte gesagt, so machen wir es. Aber der hätte immer ein Gerät gebaut, was Kilometer Fehler gehabt hätte. Und da hätte ihm sein Chef gesagt, Mensch, mach das doch mal ein bisschen genauer und ein bisschen besser. Und er hätte keine Chance gehabt, diesen Fehler zu finden, weil er die physikalische allgemeine Relativitätstheorie und übrigens auch die spezielle Relativitätstheorie von Einstein dann nicht zur Hand gehabt hätte. Sie sehen also auch hier wieder, die Physik liefert sozusagen die grundlegenden Bausteine, die dann später zusammengesetzt werden und unseren Alltag formen heutzutage, unseren technisierten Alltag. Und das ist natürlich etwas, was die Faszination dieser Wissenschaft ausmacht und was ich glaube auch in unseren Studierenden sehen zu können, an der TU Dortmund zum Beispiel. Da sind sich unsere Studierenden dieser Sache schon bewusst. Manchmal sind sie sich sogar ein bisschen zu bewusst, weil sie möchten gleich voll loslegen und merken dann gar nicht, dass man da noch vielleicht ein paar Semester eines schweißtreibenden Studiums davor schalten muss, um diese ganzen Prinzipien auch erstmal zu lernen. Denn man muss da natürlich erstmal die Theorien, ja, die klassische Mechanik kennenlernen, die Thermodynamik, die Elektrodynamik, das ist so die klassische Physik. Und dann die moderne Physik, die so im 20. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, die Quantentheorie, die also unsere Welt im ganz Kleinen erklärt, übrigens mit einer wirklich also atemberaubenden Genauigkeit. Und die Theorie, die unsere Welt im Großen erklärt, eben die Relativitätstheorie, die unser Weltall versucht zu erklären, da findet man ja immer wieder neue, interessante Erkenntnisse. Da liegt vorher ein bisschen Schweiß davor. Man muss da schon ein bisschen was lernen im Studium, in den ersten 6 Semestern des Bachelorstudiums und dann noch in den 4 Semestern des Masterstudiums. Und man muss da, glaube ich, auch, ja, was man mitbringen muss, ist, man muss es einfach mögen. Das, was ich eben gerade erklärt habe, das muss so ein bisschen der Antriebsfaktor sein, dass man die Sachen wirklich verstehen will. Und deswegen muss man nicht unbedingt ein Talent mitbringen, wie vielleicht zum Sport oder wie zum Beispiel bei Kunst oder bei Musik. Da ist es bei uns an der Universität sogar so, dass sie extra, ja, dass sie irgendwelche, sie müssen bei Musik, glaube ich, 2 Instrumente können und sie müssen singen können und dann müssen sie von der Kommission singen und wenn sie das nicht gut genug können, dann dürfen sie das Studium nicht anfangen. Das macht ja auch Sinn. So ein Musiklehrer sollte vielleicht auch singen können. Ich glaube, bei der Physik ist das so ein bisschen, man muss, wenn man diese Leidenschaft mitbringt, wenn man das wirklich will und man vielleicht nicht ganz, sagen wir mal, eine Aversion gegen Zahlen hat, denn so ein bisschen was mit Rechnen hat das auch zu tun. Ich habe jetzt eben natürlich schamlos untertrieben. Das hat natürlich ganz viel mit Rechnen zu tun. Aber das eine kommt meist zum anderen. Also wenn man sich wirklich sehr stark für Physik und diese Naturwissenschaften interessiert, dann interessiert man sich in der Regel auch für die Sprache, um diese Naturwissenschaften zu beschreiben, nämlich für die Mathematik. Das sehe ich eigentlich ganz häufig. Die Mathematik ist tatsächlich dann, wenn man ein Physikstudium aufnimmt, das, woran sich der Erfolg des Studiums am Ende wirklich festmachen lässt. Wenn man da schon in der Schule größere Schwierigkeiten mit der Mathematik hat und an seiner 4 immer so lang, sich lang gehangelt hat, dann wird das nicht besser. Es ist irgendwie mit der Mathematik so wie mit der nächsten Steuererhöhung. Sie kommt auf jeden Fall. Sie kommt auf jeden Fall. Und in der Mathematik ist es auch so, selbst wenn man vorher vielleicht noch in der Schule versucht hat, so Sachen ohne Mathematik sich mal so eben klar zu machen, damit kommt man dann am Ende nicht mehr durch. Die Physik ist eine quantitative Wissenschaft. Das bedeutet, man stellt in der Regel Fragen und möchte konkrete Zahlen am Ende haben. Und die Physik kann diese Zahlen liefern. Und genau deswegen braucht man eine Sprache, in der man sich ausdrückt. Und das ist die Sprache der Mathematik. Wenn man zur Schule gegangen ist, und dann, da muss man nicht unbedingt einen Leistungskurs gehabt haben, aber wenn man einen soliden Grundkurs hatte, und ich sage immer, wenn man die Differential- und Integralrechnung von Funktionen einer Variablen in der Schule hatte, dann ist man sehr gut aufgestellt. Und wenn man da keine größeren Probleme hatte, dann wird man gut mitkommen. Also häufig merken wir auch, dass manchmal so algebraische Umformungen in der Mittelstufe vielleicht auch nicht so gut sitzen. Also so diese Winkelfunktionen Sinus und Cosinus, ja, wem das so gar nicht sagt, dann könnte das schon Probleme geben. Aber diese mathematische Sprache, die ist wichtig. Die kann man auch an der Universität eigentlich gar nicht mehr so nachholen. Wir werden jetzt allerdings viele Kurse anbieten, um sowas möglicherweise auch nochmal aufzufrischen. Aber im Gegensatz zur Physik wiederholen wir die Mathematik an der Universität eigentlich nicht von Anfang an. Es ist interessanterweise so, die Physik an der Universität, da fangen wir ganz unten an. Ich muss allerdings dazu sagen, mit universitärer Geschwindigkeit, das ist ein bisschen schneller als in der Schule. Aber wir fangen ganz unten an, da geht es wirklich mit 0 los. Aber die Mathematik, die wir dann brauchen, da geht es eben nicht mit 0 los. Da muss man eben wissen, was das Integral von x² dx ist. Das wird einem nicht mehr groß erklärt. Das ist eben der Unterschied. Und deswegen ist da die Mathematik nochmal das Wichtigere. Das heißt also, wenn man in der Schule ist und zum Beispiel Mathe-Leistungskurs hatte, aber keinen Physik-Leistungskurs, dann würde ich sagen, das ist völlig okay, dann kann man Physik studieren. Wenn man aber Physik vielleicht sogar Leistungskurs hatte, aber in der Mathematik so gesagt hat, oh, das habe ich nie so wirklich verstanden und das geht ja sicher irgendwann weg, dann weiß ich nicht, ob ich die Studienempfehlung ausgeben würde. Man kann natürlich die Sachen lernen, das stimmt schon. Wenn man genügend Enthusiasmus hat, dann schafft man das auch. Im Physikstudium ist es nämlich so, dass man im Wesentlichen die Freizeit unserer Studenten angräbt. Denn es ist so, dass man ganz viel Herzblut reinbringt und die Aufgaben, die man berechnen muss während des Studiums, das ist schon ziemlich viel. Das kenne ich aus meinem eigenen Studium auch. Und da muss man auch entsprechend für brennen, da muss man für glühen, damit man das dann auch freiwillig macht. Denn es steht da ja keiner mehr hinter einem und treibt einen an. Es ist kein Lehrer mehr da, der jeden Tag die Hausaufgaben kontrolliert, sondern das macht man ja alles aus eigenem Antrieb. In der Physik ist es eben so, wie gesagt, die Mathematik ist das zentrale Element, da sollte es stimmen. Man hat dann im Studium übrigens auch noch Nebenfächer, also man kann in der Regel an Universitäten zwischen der Chemie und der Informatik wählen als Nebenfach. In beiden Fächern Kenntnisse zu haben, ist wirklich sicherlich sehr, sehr anzuraten. Ich hatte übrigens in meinem Studium Chemie genommen, hatte ich mich halt für interessiert, hatte sich auch dann als ganz gut erwiesen. Informatik ist aber mindestens genauso gut. Heute sind Informatikkenntnisse in der Physik extrem wichtig. Man kann alles immer noch später lernen. Man kann auch vielleicht schon Informatikkenntnisse haben, wenn man im Studium anfängt, ist ja heutzutage auch schon gang und gäbe. Also insofern, das sind so im Wesentlichen die Nebenfächer, die man da nehmen sollte. Das Studium selber ist übrigens in der Physik vielleicht im Gegensatz zu anderen Bereichen sehr straff organisiert. Also die Vorlesungen haben auch in der Regel ganz, sagen wir mal, unspektakuläre Namen. Also man hat zum Beispiel so tolle Vorlesungen wie Physik 1. Ja? Und es ist dann auch nicht sehr verwunderlich, dass man im nächsten Semester eine Vorlesung hat, die heißt Physik 2. Und wie es dann im dritten Semester weitergeht, muss ich vielleicht dann auch gar nicht jetzt erörtern, sondern das kann man sich dann überlegen. Es ist sehr stark aufbauend. Im Bachelorstudium ist es sehr stark aufeinander aufbauend, weil da geht es erstmal überhaupt nur darum, Wissen zu erlangen. Also wirklich diese ganzen Theorien, die es gibt, wirklich überhaupt erstmal zu wissen und dieses entsprechende Wissen auch anzuhäufen. Das ist so. Deswegen ist man im Bachelorstudium so ungefähr, ist man nach 6 Semestern in der Regel fertig. Man ist dann so in der Lage, vielleicht ein kleineres Forschungsprojekt dann auch mal für 3 Monate zu bearbeiten. Das ist nämlich die Aufgabe, die man in einer Bachelorarbeit zu leisten hat, dass man das tut, dass man das unter Anleitung tut. Das ist bei mir in der Arbeitsgruppe genauso, wenn Bachelorstudenten kommen, die kriegen ein kleines Projekt und das wird dann unter Anleitung bearbeitet von den Bachelorstudenten. Das ist übrigens eine gute Sache. Also man liest ja immer häufig über Bachelor, Master, die größten Schauermärchen in den Zeitungen. Das ist wirklich eine gute Sache. Das muss man einfach sagen. Diese Bachelorarbeit, so früh schon eine kleine Forschungsarbeit zu machen, hätte ich mir gewünscht in meinem Studium. Zu meiner Zeit gab es das aber noch nicht. Hier gibt's das. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr positiv. Es ist allerdings eine Sache nicht so. Man hat ja sich mal ausgedacht, dass dieser Bachelor dann möglicherweise berufsqualifiziert sein soll. Da muss man sich natürlich fragen, mir ist nicht ganz klar, wer sich das damals ausgedacht hat. Also das Diplom, früher waren ja 10 Semester, mit am Ende einer einjährigen, auch völlig selbstständigen Forschungsarbeit, die auch sehr geschätzt wird und wurde von der Industrie und von all den Bereichen, in denen später die Physiker gegangen sind. Und das kann man natürlich nach 6 Semestern nicht leisten. Und deswegen ist es auch so, es zeigen eigentlich alle Studien, insbesondere auch Studien der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die kann man sich da auf der Homepage runterladen, dass der Bachelor als Abschluss in der Industrie eigentlich für Physiker nicht so angekommen ist. Das heißt, man muss wie früher das Diplom eigentlich bis zum Master das Studium machen, um dann einen Abschluss zu bekommen, der dann auch in der Industrie wirklich stark nachgefragt wird. Das ist aber nicht schlimm, weil es ja früher auch bis zum Diplom auch entsprechend 10 Semester waren. Hier hat man jetzt halt nur beim Bachelor schon so einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und kann da ja auch sich nochmal neu justieren. Heutzutage wird der Bachelor auch genutzt, um dann vielleicht auch an einen anderen Ort zu gehen. Das ist natürlich viel einfacher dadurch geworden als früher. Insofern, trotzdem kann ich nur jedem Physikstudenten raten, denken Sie bitte das Studium gleich bis zum Master durch. Das ist das, was sicherlich am Ende bei Ihrem Studium herauskommen wird. Und das ist dann auch gut. Und das wird dann auch zu dem entsprechenden Erfolg führen und wird Ihnen auch einen Beruf sichern. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft macht hier auch Absolventenstudien und zeigt jedes Mal auf, dass es in Deutschland immer noch eine große Physikerlücke gibt. Wir könnten im Augenblick noch 2 komplette Abschlussjahrgänge auf dem Arbeitsmarkt verkraften. Das ist das, was die Industrieunternehmen uns zumindest angezeigt haben. Da sehen Sie, dass es da einen entsprechenden Bedarf gibt, allerdings für die Master. Eben nicht so sehr für die Bachelor. Trotzdem, also wie gesagt, wer Physiker ist, ich meine, der kann eh nicht genug von Physik kriegen, dann bleibt er halt gleich bis zum Master. Das ist ja auch nicht schlimm. Danach kann man dann natürlich noch entweder, wenn einem das mit dem Forschen so viel Spaß macht, kann man noch eine Promotion machen. Da sollte man sich sorgfältig mit seinen entsprechenden Betreuern unterhalten, ob man das möchte. Das ist meistens eine Zeit, so 3 bis 4 Jahre, die man dann noch wirklich ein völlig selbstständiges, eigenständiges Forschungsprojekt bearbeitet, wo man am Ende auch mehr weiß als der Professor. Denn man macht das ja sozusagen 24 Stunden am Tag. Da kann der Forscher natürlich so richtig aufleben bei einem solchen Projekt. Zwingend erforderlich ist die Promotion nicht. Die Industrie nimmt auch den Master. Wenn Sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen wollen, ist die Promotion natürlich zwingend erforderlich. So eine wissenschaftliche Karriere ist immer so eine Sache. Also alles, was ich bisher gesagt habe, basiert eigentlich darauf, dass wenn man fleißig ist, wenn man viel leistet, wenn man sich für die Sache interessiert, wenn man für die Sache brennt, dann kommt man zum Erfolg. Dann kriegt man das hin. Man kann nicht Brief und Siegel drauf geben, man wird es irgendwie hinkriegen. Bei der wissenschaftlichen Karriere kommt plötzlich ein Faktor ins Spiel, den man da nicht vermutet hätte. Und dieser Faktor ist Glück. Es ist einfach so. Man muss manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann wird das was mit der wissenschaftlichen Karriere. Und wenn man manchmal am falschen Ort ist, dann wird's das nicht. Meine eigene wissenschaftliche Karriere, ich bin ja Professor an der Technischen Universität Dortmund, hängt, wenn ich das sozusagen rückschauend mir angucke, an extrem vielen Glücksmomenten, dass ich einfach Glück hatte, in dem Moment mit dieser Person in Kontakt gekommen zu sein. Man kann das Glück natürlich auch ein bisschen schieben, das ist schon so, aber es ist auch so, man muss dann irgendwie, ist man diesem Glück dann auch so ein bisschen ausgeliefert. Insofern ist eine wissenschaftliche Karriere im gewissen Sinne nicht eine Ochsentour, wenn man vorher weiß, worauf man sich einlässt. Man lässt sich erstmal darauf ein, dass man eine sogenannte Postdoc-Zeit macht. Das heißt, eine Zeit nach der Promotion, wo man noch eigenständiger forscht, schon sein eigenes Forschungsgebiet sich auch selbst sucht. Diese Postdoc-Zeit findet in der Regel im Ausland statt, kann aber auch im Inland sein, umfasst so 2 bis 3 Jahre. Dann bewirbt man sich, heutzutage ist das ein bisschen anders als früher. Ich hatte danach eine sogenannte Assistentenstelle, heute würde man sagen eine Juniorprofessur. Da würde man dann so mit charakteristischerweise 30 Jahren sich auf so eine Juniorprofessur bewerben. Das ist auch eine zeitlich befristete Weiterqualifizierungsmöglichkeit. Das sind 2x3 Jahre, in denen man dann schon seine eigene Arbeitsgruppe aufbaut, in der man wirklich dann komplett seine eigene Arbeitsgruppe als Professor an einer Universität aufbaut. Und da muss man halt irgendwann mal Glück haben, auf eine Professur berufen zu werden. Ich sage hier bewusst Glück, denn ich kann Ihnen nur sagen, dieses kleine Quäntchen braucht man am Ende dann schon. Aber das gilt eigentlich für fast alle Bereiche des Lebens. Und deswegen muss ich sagen, wer für die Sache brennt und glüht und so ein bisschen sagt, ja gut, ich lasse mich auch so ein bisschen aufs Glücksspiel ein, dem kann ich eine wissenschaftliche Karriere wirklich nur empfehlen, in welchem Gebiet auch immer. Das ist gehört manchmal auch zu den Glücksmomenten mit dazu. Ich hatte zum Beispiel Glück, dass ich die Forschung mit Synchrotronstrahlung in meiner Promotion betrieben habe und dann später tatsächlich dieses Gebiet auch geboomt hat und man plötzlich viele Leute aus diesem Gebiet brauchte. Aber das habe ich nicht gewusst. Das war reines Glück. Ja, da sieht man, dass die Physik viele Facetten hat. Und wenn sie dann am Ende vielleicht ganz gut sind und in der Physik dann vielleicht sagen, ach, wissenschaftliche Karriere will ich doch nicht machen, dann bleibt immer noch der Job als Bundeskanzlerin, ist ja auch ganz spannend und der ist dann ja vielleicht auch frei, wenn Sie mit Ihrem Studium fertig sind. Eine große Frage ist auch immer, was Physiker eigentlich, ja draußen hätte ich jetzt fast gesagt, außerhalb der Universität so tun. Das war übrigens auch immer die Kernfrage meiner Mutter, so nach dem Motto, Junge, mach was Ordentliches. Physiker werden eingesetzt in den verschiedensten Stellen. Zum Beispiel werden Physiker eingesetzt, ich rede jetzt mal wirklich von Leuten, wo man denkt, die sind ja nun gar nicht vermittelbar, also theoretische Physiker, werden zum Beispiel eingesetzt bei der Lufthansa. Wir haben einen unserer Absolventen, der rechnet sehr komplizierte Computermodelle aus. Da geht es um die Überbuchungen von Maschinen, weil das teuerste für die Lufthansa ist, einen leeren Sitz durch die Gegend zu fliegen oder irgendjemanden abfinden zu müssen, den sie überbucht haben. Und da genau für jeden Flug die Überbuchungsmodelle zu berechnen, das sind hochkomplizierte Berechnungen, das machen zum Beispiel theoretische Physiker. Dass Physiker in Forschungslaboratorien von Siemens zum Beispiel sitzen oder von Volkswagen und da wirklich auch physikalische Untersuchungen und Grundlagenarbeiten machen, brauche ich glaube ich nicht zu sagen, machen ganz viele unserer Absolventen. Physiker arbeiten in Banken. Der Bankensektor ist ebenfalls ein Sektor, der genau die Modelle nur mit anderen sozusagen Bezeichnungen einsetzt, die unsere Physiker bei uns auch während des Studiums gerechnet haben. Insofern ist das Spektrum wirklich riesengroß und man kann eben den Beruf des Physikers gar nicht angeben, weil es eben von den Banken bis zu den Forschungslaboratorien reicht.